Dennoch einmal einen ganz herzlichen Dank, dass ich mit meiner Frau hier sein darf. Ich hatte eben noch vergessen zu erzählen, ich habe alte Bekannte hier auch getroffen. Wir kennen aus den 80er Jahren euch, liebe Geschwister, aus Hannover und aus dem Harzgebiet. Und ich freue mich also sehr, dass Bruder Gregor uns gestern so schön und kompetent hier in diese Stadt eingeführt hat, sodass man nicht nur hier kurz reinkommt, eine Predigt abliefert und dann wieder rausgeht, sondern eine Beziehung zu diesem Ort und zu euch auch als Geschwister bekommt, das ist was Kostbares. Das Wort soll ja heute unter dem Motto stehen, wie sieht eigentlich Gottes Weg mit seinem Volk Israel aus und mit uns? Das heißt, wir wollen ein bisschen aufspüren, was sind die Parallelen in dem Weg Gottes mit seinem erstgeliebten Volk Israel und uns als wiedergeborenen Christen. Und was ist aber doch auch das Besondere, wo handelt Gott gewissermaßen exklusiv mit Israel? Denn nicht alles ist gemeinsam. Und das müssen wir immer wieder in der Bibel versuchen aufzuspüren. Was ist eigentlich, welcher Vers ist eigentlich jetzt für wen gemeint? Entweder primär für, ja, an erster Stelle für Israel oder sogar ausschließlich für Israel. Und was können wir auch freudig für uns mitnehmen? Bevor ich loslege, singe ich ein kurzes, ganz kurzes Lied als persönliches Bekenntnis. Halleluja, Jeschua, Löwe aus dem Stamme Juda, Held und Heiland Israels, Licht der Nationen und mein Fels. Halleluja, Jeschua, Löwe aus dem Stamme Juda, Held und Heiland Israels, Licht der Nationen und mein Fels. Amen. Kennt ihr das auch, dass man die Bibel häufig liest, aber manchmal am liebsten bestimmte Verse aufnimmt? Da gibt es so Lieblingsverse und am liebsten würde man bestimmte sich rauspicken, die gehen so richtig wie Balsam runter und dann gibt es Worte, naja, die würde man am liebsten überschlagen oder überschlägt sie womöglich auch oder würde schnell drüber weglesen oder die ärgern einen vielleicht zunächst auch. So fange ich heute mit einem Wort an, was zunächst so gar nicht schön klingt, aber das anknüpft an das, was eben schon auch ausgesprochen wird. Gott handelt mit seinem Volk Israel auf ganz und mit uns auf ganz erstaunliche Weise. Er nimmt uns an, trotz aller Schuld und trotz alles Versagens. Und so ist es auch mit Israel. Ich lese aus Hesekiel 36 ab Vers 16. Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten, wie die Unreinheit der Monatsregel war in ihrem Weg vor mir. Da goss ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen. Aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen. Diese ersten Verse, ich lese gleich noch weiter, dann wird es tröstlich. Aber die ersten Verse dieses Bibelabschnitts könnten leicht Wasser auf die Mühlen derer sein, die ohnehin gleich auf Abstand gehen, wenn es um Israel geht, oder so Ärger empfinden, wenn es um die Juden und das Volk Israel geht. Umso wichtiger, dass wir gleich den zweiten Teil auch nachlesen und hören. Ja, die Bibel verschweigt Schuld nicht und verschweigt Irrwege nicht. Warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Erstens, weil der Herr alles weiß und weil er ohnehin alles sieht. Er sieht unsere Situation, eure Situation, er sieht die eurer Familie, er sieht die Vergangenheit von unseren Familien, er sieht die Vergangenheit der Christen in diesem Ort. Alles ist ihm offenbar. Und weil er die Wahrheit ist, kann auch sein Wort nur lauter Wahrheit sein. Völlige Wahrheit, ganze Wahrheit sein. Und zweitens, wir lesen auch von diesen schwierigen und schlimmen Entgleisungen auch der Menschen, von uns Menschen, weil, ja, gerade wenn wir über das jüdische Volk lesen, wir daran lernen sollen. Es ist uns gegeben, im 2. Timotheus heißt es ja, alle Schrift ist von Gott gegeben, uns nützlich zur Lehre, uns zur Überführung, zur Unterweisung und so weiter. Und uns ist es gegeben, denn wir haben keinerlei Veranlassung, die Nase zu rümpfen über andere, die da schuldig geworden sind, Nase zu rümpfen über das jüdische Volk. wie viel Blut ist im Namen unseres Gottes vergossen worden durch diejenigen, die sich Christen nennen. Eben auch in dieser Stadt. Und das ist spürbar, dass da eine schwere Geschichte in dieser Stadt stattgefunden hat. Wie viel Ungerechtigkeit und Gewalttat ist Teil der Geschichte der Christenheit. Wie sind auch unter uns die 10 Gebote missachtet worden? Wie oft kann es vorgekommen sein, dass wir durch unser Tun und durch unser Unterlassen schuldig geworden sind und den Namen Jesu entheiligt haben? Wie oft sind wir selbst Wege gegangen, die nicht mit Gott vereinbar waren? Ja, könnten wir denn sagen, dass wir jeglicher Form von Götzendienst frei gewesen sind oder frei sind? Richtet nicht, sagt der Herr Jesus in Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Wenn wir an Israel denken, dann sollten wir aber gleich zu Beginn auf diese wunderbare Zusage Gottes eben auch hören, wenn er sagt, und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein, steht in Sacharja 8. So konsequent ist der Herr. Konsequent in seiner Bündnistreue und in seiner Liebe zum jüdischen Volk. Er benennt die Schuld. Er bestraft für die Vergehen. Er hält seine Versprechen ein. Und letztlich setzt er sein geliebtes Israel zum Segen für die Völker ein. Nach allem, was auch bei ihnen nicht recht war vor dem Herrn. Israel wird gestraft wegen Blutschuld, lesen wir hier in diesem Abschnitt. Welche Blut ist gemeint? Es ist nicht das Blut, was wir vielleicht schnell so im Blick haben, wenn wir an die jüngere Geschichte des modernen Israels denken, wo leider auch Krieg nötig war. Ja, warum ist denn eigentlich Krieg nötig gewesen damals in Israel? So lesen wir es im Alten Testament. Weil um des heiligen Namens des Gottes willen das Volk Israel Krieg führen musste, um Land für ihn einzunehmen und zu gewinnen. Und leider ist eben heute auch hier und da noch Krieg Israels nötig, weil sie sich verteidigen müssen gegen die schlimmen Feinde, die um des heiligen Namens willen Israel angreifen. Weil Gott sich geknüpft hat mit seinem heiligen Namen an dieses Volk Israel, tobt natürlich der Feind, tobt der Satan und bedient sich Menschen, die diesem Ziel des Satans folgen wollen, den Namen des Herrn, des ewigen Gottes zu verunglimpfen. Also das Blut von Krieg ist hier nicht gemeint im Zusammenhang, denn wir lesen dann irgendwo weiter, sie vermischten sich damals mit den Nationen und lernten ihre Werke. Sie opferten, die Israeliten opferten sogar ihre Kinder als Götzen. Das muss natürlich dem Herrn ein Gräuel gewesen sein. Sein heiliger Name darf doch nicht verunehrt werden. Die Welt soll doch erkennen, dass der Gott Israels der Heilige ist. Der Heilige Israels ist einer seiner vielen Namen. Das jüdische Volk hat die Berufung, Zeugnis dafür zu sein. Und dann lesen wir eben, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, spricht der Herr, indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da ist dies also das von Gott erst gewählte und erst geliebte Volk der Juden und trotzdem diese erschreckende Aussage. Sie haben den heiligen Namen entweiht. Da ist es wichtig, zwei Dinge zu unterscheiden. Einerseits den Zustand eines Volkes oder den Zustand einer Person und andererseits, wie dieses Volk oder diese Person von Gott angesehen wird. Dem Zustand nach ist das Volk der Juden noch nicht so vollkommen, wie der Herr sich das eines Tages, wie er es sich vorstellt und wie er es eines Tages machen wird. Der Zustand des Volkes Israel ist nicht heilig. Aber in den Augen Gottes ist dieses Volk heilig, für ihn ausgesondert, abgesondert. Sie sollen seinen Namen verehren und heiligen. Aber so ist es doch auch bei uns. Nach der Schrift können wir erkennen, wir dürfen Heilige Gottes genannt werden. In den Augen Gottes sind wir ausgesondert für ihn. Anders als manche hier im Ort. Leider. die das noch nicht sind. Aber dem Zustand nach, nun, gucken wir uns an, gucken wir links und rechts, vor allen Dingen, wenn wir links und rechts gucken, dann sehen wir manche Verbesserungsvorschläge. Und merken, das ist man mit der Heiligkeit noch nicht so weit. Also Zustand und Stand in den Augen Gottes müssen wir unterscheiden. Wie ist das mit uns Christen? Vielleicht haben wir eben, als wir von Götzenopferung gelesen haben, der Leute damals empört den Kopf geschüttelt. Wie kann das denn sein? Wie kann man denn so etwas nur machen? Aber werden nicht in unseren Tagen, auch in christlichen Kreisen, Hunderttausende von Söhnen und Töchtern durch Abtreibung einem Götzen geopfert? Einem Götzen des Wohlstands, einem Götzen der Selbstverwirklichung, einem Götzen der Bequemlichkeit? Und wie ist es bei uns ganz persönlich? Wir haben gelesen von Israel, sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke. Gibt es bei uns auch Vermischung? Haben auch wir von den Falschen gelernt? Merkt man an unseren Gewohnheiten und Verhaltensweisen, dass wir zu Jesus gehören? Muss womöglich auch unsere Umwelt erkennen, dass unser Verhalten nicht zu unserer Berufung passt? Ich musste in der Vorbereitung an eine kleine Episode aus unserem Leben, dem Leben meiner Familie, denken. Wir saßen mit unserem Sohn im Auto und wir hatten im Auto, wie das so manche machen, in so einem Kissen, da war ein Fisch drauf. Als kleiner Hinweis, als Zeugnis, wir gehören zu diesem Herrn. Ja, dann gab es mal eine Situation, da haben wir uns furchtbar gestritten im Auto. Und so, dass man das, wenn die Autos vorbeifuhren, auch hätte sehen können. Auf einmal denkt man, meine Zeit, ist ja das Kissen da hinten. Also, wir haben schnell das Kissen oben gedreht. Ja. So ist es. Nicht immer ist unser Verhalten so, wie es eigentlich sein sollte und wie wir es uns eigentlich auch wünschen. Wir werden schuldig, aber Gott sei Dank, wir gehören zu diesem Herrn, der gnädig mit uns handelt und seinem Volk. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, lesen wir in Römer 3. Und das haben wir mit Israel gemeinsam. Wie oft mag es vorgekommen sein, dass wir, die wir doch ein Brief Christi sein sollen, gelesen von allen Menschen, wie es in 2. Korinther 3 heißt, dass wir den Namen unseres Herrn Jesus entweiht haben. Führt euren Wandel unter den Nationen gut, ruft uns der Petrusbrief zu. Und Paulus ruft uns zu, wie der, welcher euch berufen hat, heilig, seid auch ihr heilig. Ausrufungszeichen. Sollt auch ihr heilig sein. Meine Bitte an den himmlischen Vater ist, steht im Psalm 69, Vers 7, lasst nicht durch mich beschämt werden, die auf dich hoffen, Herr der Heerscharen. Lass nicht an mir zu Schanden werden, die dich suchen, Gott Israels. Den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu dem ich mich halten will. Den Sohn Davids sollen sie erkennen, den Juden Jeschua sollen sie erkennen. Nicht einen durch Traditionen entstellten, christianisierten Gott. Das ist eine Zuspitzung in diesem Wort, die uns hellhörig machen soll. Wir glauben ja an den einzigen lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es gibt keinen anderen. Was hat der Herr damals dem Mose gesagt, als der Mose fragte, kurz vor dem Auszug aus Ägypten, was soll ich denn sagen, Herr, wer du bist? Da hat der Herr gesagt, ich bin der ich bin. Und dann geht's weiter. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So soll meine Benennung sein bis in Ewigkeit. Nicht bis Jesus kommen würde, sondern bis in Ewigkeit ist das der Name des Herrn, an den wir glauben. Lasst uns das auch aussprechen, auch in der Gemeinde, in den Gebetsgemeinschaften, in den Hauskreisen oder wo ihr euch trefft. Es ist der Heilige Israels, dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Herr Jesus, der im Hebräischen Jeschua genannt wird. Jeschua heißt ja übersetzt Rettung, Heil. Wir haben gesehen, Gott benennt glasklar die Vergehen seines Volkes Israel und seiner Kinder auch, zu denen wir gehören dürfen. Er bleibt nicht dabei stehen, die Vergehen zu benennen, sondern es ist eine gewaltige Gnade, auf die wir hoffen dürfen und um die soll es auch weitergehen jetzt. Da heißt es nämlich dann in Vers also in Hesekiel 36 sind wir, in Vers 21 folgender heißt es, da tat es mir leid, spricht der Herr, um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen. Und ich fand das so schön, dass wir das eben in diesem Lied 65 gesungen haben, von dem es wurde auch schon darauf hingewiesen, von dem Eigentumsvolk, das der Herr begnadigt hat. Genau darum geht es. Und in den folgenden Versen lesen wir, wie der Heilige Israel an seinem Volk handeln will und gehandelt hat, damit die Welt ihn als den Allmächtigen und den ewig Treuen erkennt. Es ist eine Vielzahl von Segnungen. Ich lese jetzt einige Verse weiter. Hesekiel 36, ab Vers 24. Da sagt der Herr, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk. Und ich werde euch zum Gott sein. Ihr habt gemerkt, ich habe das und betont. Es ist eine Fülle von Verheißungen, von Zusagen Gottes an dieses geliebte Volk. Und wir müssen uns klar machen, so wie wir hier diese Fülle von Verheißungen aufgezählt bekommen, so handelt Gott nur an seinem Volk Israel in dieser Fülle mit genau diesen Verheißungen. Und dennoch wollen wir jetzt der Frage nachgehen, ob und inwieweit es bei einzelnen Gnadengeschenken, Parallelen zu uns gibt oder gar Übereinstimmungen mit dem Weg der Christen. Erstens, die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweise, haben wir gelesen. Israel nimmt in Gottes Heilshandeln eine solche herausragende Stellung ein und die Veränderungen zum Guten hin werden nach aller dramatisch wechselvollen Geschichte so massiv sein, dass alle Welt in dem Handelnden den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erkennen wird. Den Nationen wird es wie Schuppen von den Augen fallen, wenn dieser Gott eine so gewaltige Veränderung an seinem Volk Israel vornehmen kann und vorgenommen hat. Dann kann nur er der lebendige Gott sein. Dann ist der Gott Israels eben der Gott der ganzen Welt. Ja, dann erkenne ich das. Bei Jesaja lesen wir, Israel findet Rettung in dem Herrn, ewige Rettung. Nähert euch allesamt, ihr Entkommenden der Nationen. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Jesaja 45. Was heißt das nun für uns? Also zunächst heißt es, wir können nur staunen über diesen gewaltigen und barmherzigen Gott und ihn anbeten über seinen Weg, den er mit seinem Volk Israel geht und wie er sie zum Zeugnis setzt. Frage, gibt es da eine Parallele zu uns? Der Frage wollen wir ja immer wieder aufspüren, nachgehen. Nun, wir wissen zwar, Gott hat zunächst Israel zur Seite gestellt, nicht verworfen, sondern zur Seite gestellt um unseretwillen, lesen wir in Römer 11, damit wir zum Heil kommen, damit wir diesen Herrn finden können. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, schreibt Paulus da. Aber es sind immer nur Einzelne, die dem ersterwählten Volk Israel hinzugefügt worden sind, wie wir. Wir sind nicht als ganzes Volk dazugekommen, sondern als Einzelne, jeder persönlich. Nie eine ganze Nation oder ein ganzes Volk. Israel findet Rettung beim Herrn, heißt es. Nicht Deutschland findet Rettung. Schade. Noch nicht mal Jever findet Rettung. Nicht ganz Jever. Wir wünschen uns, ihr ersehnt das, ihr erbetet das ganz gewiss, dass es mehr werden, dass es viele werden. Aber die Verheißung gilt nur für das Volk Israel. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches, etwas, was uns staunen lässt, wie der Herr das sich so vorgenommen hat. Und dennoch können wir sagen, an dem Wirken Gottes, an jedem einzelnen Gläubigen, an jedem einzelnen von uns, sollen die, die noch fern sind, den Heiland erkennen. Ja, das ist ja ein Stück unserer Berufung. Sie sollen ja hellhörig werden durch unser Verhalten, dass es einen lebendigen Gott, einen barmherzigen Gott gibt. So wie das für Israel als Nation gemeint ist, so ist es für uns als einzelne Nachfolger Jesu gemeint als Auftrag. Die Leute sollen fragen, warum ist der anders als die anderen? Warum reagiert sie liebevoller als andere? Warum flippt der nicht so aus wie die anderen Kollegen? Warum ist sie liebevoller als andere? Welche große Verantwortung haben wir da, Zeugnis zu sein für diesen Herrn, der uns so beschenkt hat? Also, erstes Fazit, das ganze Volk Israel ist gemeint, dass sie Segen werden, dass sie Zeugnis werden für die Welt. Für uns als Einzelne ist es gemeint als Berufe. Gehen wir einen Schritt weiter. Zweitens, der Herr sagt, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln. Wir wissen, unser Schöpfergott sammelt aus allen Ecken der Erde immer wieder Gläubige hinzu, bis die Vollzahl der Heiden erfüllt ist, heißt es. Und überall auf der Welt sind ja auch Missionare unterwegs. Ich durfte vor einigen Tagen in Hermannsburg bei Celle einen Vortrag halten über Israel. Ja, da ist ein Ausgangspunkt für Missionen nach Afrika. Die ersten Missionare nach Afrika sind von dort ausgezogen. Wunderbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich so führen lassen. Gott will ja, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also, der Herr sammelt aus allen Ecken der Erde Einzelne hinzu. Das gilt für die Heidenvölker, wie ist es bei Israel. Auch das jüdische Volk sammelt der Herr aus allen vier Himmelsrichtungen. Aber da gibt es einen gewaltigen Unterschied zu uns, Heiden, Christen. Nur dieses Volk, Israel, wird genau an einem bestimmten Fleckchen Erde wieder gesammelt. An dem verheißenen Land, in das verheißene Land Israel, mit Jerusalem als Mittelpunkt. Das ist einmalig. Und das Volk Israel sollte woanders nach den Meinungen der Politiker, sollte woanders nach dem schrecklichen Holocaust sich wieder sammeln. Da wollten sie sich nach Uganda schicken, die Politiker und andere Länder. Weit weg, irgendwo können sie sich ja sammeln. Aber der Herr ist der Herr der Geschichte. Er hat sich vorgenommen, sein Volk genau da wieder zu sammeln, wohin er es verheißen hatte und wo die Geschichte auch mit seinem Volk anfing. Und das ist erlebbar. Wenn wir in Israel leben, spüren wir das, wie immer wieder ja, Zehntausende pro Jahr, 17.000 waren es im letzten Jahr, Aliyah machen, also rückgeführt werden in das verheißene Land Israel. Und es gab Jahre, da waren es 50.000 oder 100.000. Es stehen noch viele aus. Der Herr wird es machen. Aber er wird es genauso machen, wie er es verheißen hat. Und Jerusalem und Israel ist der Fleck, wo sie sich sammeln werden. Das gilt es nur für dieses Volk Israel. Und dann geht es ja noch weiter, dass der Herr diesen wunderbaren Plan Gottes hat, der hier draußen an der Wand steht. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Also wenn ich das so erlebe, dann machen wir uns das einen Moment mal klar, wie jetzt die Situation aussieht in der Welt. Da gibt es erfreulicherweise, Gott sei Dank, immer wieder Geschwister, die sich treffen und beten. Da gibt es Bethäuser für einzelne Gruppen. Da gibt es Nationen, die christlich sind. Aber selbst im christlichen Abendland gibt es ja viele, die beten zum falschen Gott. Und dann gibt es die Millionen und Milliarden von Moslems und Buddhisten und Animisten und was es da so noch gibt, die noch nicht zu diesem allmächtigen, einzigen Gott beten. Aber der Herr hat verheißen, mein Haus wird einmal Bethaus genannt werden für alle Völker. Umwerfend. Wir wissen, dass der Herr seinen Verheißungen treu ist. So wird es einmal sein. Und diese Zusage hat mit dem Volk Israel und mit seinem geliebten und gelobten Land Israel zu tun. Drittens, der Herr sagt, und euch werde ich in euer Land bringen. Das hängt damit zusammen. Nach beinahe 2000 Jahren ist das jüdische Land eben, das jüdische Volk genau in dasselbe Land zurückgekehrt und wird auch weiterhin dorthin kommen. Das ist eben dieses einmalige Wunder in der Weltgeschichte. Der Herr ist der Herr der Geschichte, er macht Geschichte mit Israel, er macht Geschichte in Israel, er macht Geschichte für Israel. Und das, was noch kommen wird in dieser Zeit, in der Endzeit, in die wir ja nun wirklich massiv reinschreiten, das wird ganz deutlich mit Israel zu tun haben, mit den Juden und mit Israel. Das lesen wir in den prophetischen Büchern. Ja, wie ist es mit uns? Ist denn auch uns eigentlich ein Land verheißen? Nun, wir singen manchmal dem einen das gute Land, das Gott dir gibt, ja? Also, unser guter Hirte Jeschua sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14. Welch ein Geschenk. Fernab von aller Immobilienkrise. Wir haben eine Wohnung beim Vater im Himmel. Nicht nur irgendeine Wohnung, sondern sogar eine Wohnung beim Vater im Himmel. Und lasst uns beten, dass wir ihm treu bleiben, fest an ihm bleiben, dass wir das Ziel auch erreichen. Also, Fazit. Uns ist eine himmlische Wohnung verheißen und den Juden zunächst ein irdisches Land. Ja, aber das ist nicht alles, denn es geht weiter. Das ist nicht alles. Es geht weiter. Viertens. Der Herr sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Wir sind leider gewöhnt, diese Worte schnell auf uns zu beziehen und zu missachten vielleicht, dass sie konkret zu Israel gesprochen sind. Ja, das ist ja der Text. Aber es gibt diese gewaltige, kaum fassbare Zusage für die Endzeit, wie der Herr sagt, Jeremia 50 steht das. In jenen Tagen und in jener Zeit, spricht der Herr, wird die Schuld Israels gesucht werden und sie wird nicht da sein. Und die Sünden Judas, und sie werden nicht gefunden werden, denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Die Schuld Israels wird gesucht werden und nicht da sein. Also jetzt wird viel Schuld an Israel gesucht, da auch wo keine ist. Aber natürlich ist auch Schuld an Israel. Sie laufen nicht mit Engelsflügeln rum, genauso wie wir nicht. Menschen versagen, Menschen machen Fehler. Aber es wird einmal so sein, in den letzten Tagen, da wird die Schuld Israels gesucht werden und nicht gefunden werden. Das ist dramatisch. Da gibt es im Hinblick auf keine andere Nation der Welt, nach der Bibel, nach unserer Schrift, eine Zusage nationaler Bußbewegung. Und für keine andere Nation gibt es eine Zusage nationaler Vergebung. Wir lesen das in Zacharja 12, ja, ihr wisst das sicherlich, diese Stelle. Da ist es ja über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem, gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, sagt der Herr. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Daraufhin, wie gesagt, wird die ganze Nation Israels, die es dann gibt, Vergebung erfahren. Ob wir uns das vorstellen können oder nicht, ist unbedeutend. Der Herr hält seine Zusagen ein. Er wird so wundersam und wunderbar handeln. Und er sagt, ihr werdet rein sein. Das ist eine dieser wunderbaren Zusagen an Israel. Nicht an Amerika, nicht an Deutschland, sondern an Israel. Und dennoch, wir dürfen uns freuen über die Zusage, das Wasserbad im Wort zu haben, durch das wir gereinigt werden können. Epheser 5. Und um die Zusage Jesu zu wissen, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Johannes 4. Aber es gibt eben eine wichtige Voraussetzung dafür, für diese Zusage. Nämlich eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder individuell zu treffen hat, getroffen hat oder noch treffen muss, an die richtige Quelle zu kommen, nicht Zisternen zu bauen, das Wasser des Lebens zu trinken, gewissermaßen eben im Wasserbad des Wortes einzutauchen, Diese individuelle, ganz persönliche, einzelne Entscheidung musste und muss jeder für uns treffen, von uns treffen, die wir aus den Heidenvölkern kommen. Das macht den Unterschied zu den Israelis und den Zusagen an Israel aus. Und gerade wenn wir von den Gerichten Gottes an dem geliebten Volk Israel hören, wie wir es am Anfang gehört haben, da können wir ja nur in heiligem Erschrecken eigentlich uns neu ausstrecken zu unserem Erlöser und Buße über unseren Fehltritten tun. Über den Fehltritten von uns, über den Fehltritten unserer Väter. Auch da darf ich vielleicht in Klammern kurz sagen, ich habe mich viel damit beschäftigt. Ja, ich bin Jahrgang 41. Ich habe damals ja im Holocaust keine Schuld auf mich laden können, weil ich noch zu jung war. Wie stehe ich eigentlich zu der Schuld meiner Vorfahren? Und ich habe entdeckt, in der Bibel, da gibt es Beispiele, zum Beispiel den Daniel, der Gott so wohlgefällig war, dass er aus der Löwengrube sogar errettet wurde. Und er betet, Daniel 9, einmal: Herr, vergib mir und meinen Vätern, vergib uns. Er stellt sich zu der Schuld der Väter, identifiziert sich damit und glaubt sich nicht raus. Wir sind gerne so gewöhnt, das, was gut ist auch in Deutschland oder was bei Christen gut und schön war, für uns zu nehmen und das andere lieber außen vor zu lassen. Jeder muss da seine Entscheidung treffen. Mir war das eine Hilfe von der Schrift her. Wir wissen ja, Römer 11 steht das in Vers 21, wenn Gott die natürlichen Zweige, und damit meint er die Juden, unsere jüdischen Geschwister, wenn er sie nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Gehen wir einen Schritt weiter. Der Herr sagt weiter, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wiederum müssen wir zunächst festhalten, diese Worte gelten zunächst an Israel, dem jüdischen Volk. Wenn wir diese Worte lesen, beziehen wir sie oft gleich auf uns und nehmen gar nicht auf, dass diese Verheißung zunächst den Juden gilt. Gott hat Israel ewige Treue geschworen und gibt deshalb trotz des Versagens nicht auf. Das ist eine wichtige Botschaft auch an diejenigen, die vielleicht so sagen: Aber die Juden glauben doch noch nicht an Jesus. Und überhaupt, wenn ich an Israel denke, was da alles so läuft. Die Juden werden einen neuen Geist und ein fleischernes Herz geschenkt bekommen. Und dann ist dieses gewaltige Ereignis im Hause des Cornelius geschehen. Während der Predigt des Petrus, ihr kennt die Stelle, Apostelgeschichte 10. Er sieht zunächst mal dieses Tuch, das merkwürdige Tuch mit den Tieren und kriegt die dreifache Aufforderung, isst davon. Er sagt, ich als frommer Jude kann das dann nicht essen. Und er kriegt den Zusammenhang zunächst nicht. Und dann wird er geschickt in das Haus des Cornelius. Da gibt es so eine Art Hausversammlung. Viele Ungläubige und einige Gläubige aus der Beschneidung, wie es da heißt, also einige Juden. Und dann heißt es, lesen wir ja, dann fiel der Heilige Geist auf diese Versammlung. Und was war die Reaktion der Juden? Da heißt es, die Gläubigen aus der Beschneidung gerieten außer sich, dass auch der Heilige Geist auf die Heidenvölker ausgegossen worden ist. Sie gerieten außer sich. So gewaltig war dieses einschneidende Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Von diesem Ereignis leben wir hier. Wir sind hier zusammen, weil damals das geschehen ist. Machen wir uns das mal neu klar, was das für ein Riesenschnitt in der Heilsgeschichte Gottes war. Und staunen wir wieder neu über diese Liebe Gottes auch zu uns. Ja, die Gnade ist gewaltig, dass auch wir statt eines steinernen ein fleischernes Herz haben dürfen, auf es hoffen dürfen. Und dass wir in der Herzensfortbildung unseres Gottes sind. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Wenn dies geschenkt wird, dann kann es geschehen, dass wir ein Brief Christi sind. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Noch ein Schritt weiter. Der Herr sagt, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Der Herr wird machen. Ja? Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Der Herr ist es, der machen wird. Das ist uns Christen und Juden vollkommen gemeinsam. Nur der Herr vermag es. Aus eigener Kraft können weder Juden noch Christen seine Gebote halten. Ohne mich könnt ihr nichts tun, ruft uns der Jesus zu. Und deswegen lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, die Gebote können wir nur halten mit seiner Kraft. Ja, welche Gebote? Das ist ein Kapitel für sich. Aber der Herr Jesus hat ja gesagt, kein Jota wird weggestrichen werden von der Lehre aus dem Alten Testament. Es gilt das weiter auch für uns, das Wort, liebe deinen Nächsten. Es gilt weiter für uns, das Wort, du sollst nicht töten. Und ähnliche Gebote auch. Dann sagt der Herr, und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Hier denken wir an die Worte aus dem Petrusbrief. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ja, für wen gilt das? Wir lesen in Epheser 2 wichtige Verse für unser Thema letzten Endes, Verbindung von Juden und Christen. Da lesen wir, ihr wart einstmals fern von Gott, ohne die Verheißungen und Bündnisse, die Israel galten. Und dann ist der Herr gekommen und hat durch sein teures Blut aus beiden eins gemacht und hat den Zaun niedergerissen, heißt es da, oder die Mauer eingerissen. Und dann auf einmal gehören beide zusammen, aus beiden eins gemacht. Und das Wort vom königlichen Priestertum, das gilt also dieser Gemeinde aus Juden, die zu Jesus gefunden haben, und aus den Heidenvölkern, die dort gläubig worden sind, aus den Heidenvölkern, die dort integriert sind. Die Gemeinde Jesu ist eben nicht an die Stelle Israels getreten. Die Ersatztheologie ist eine Irrlehre. Sondern wir sind zusätzlich dazugekommen, aus lauter Gnade, zu diesem erstgeliebten Volk Israel. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, heißt es dann weiter in Vers 30. Der Gott Israel führt sein Volk nicht nur in das verheißene Land zurück, sondern beschenkt sie auch auf erstaunliche Weise mit der Versorgung, die nötig ist. Es ist erstaunlich, dass Millionen von Einwanderern in dieses kleine Land Israel, so klein wie der Staat Hessen, wie das Land Hessen, gekommen sind, dort doch weitgehend mit Wohnung und Arbeit versorgt werden konnten. Das ist ganz erstaunlich unter diesen reichlich 7 Millionen Einwohnern Israels. Uns Christen, ja, wie sieht es da aus? Es gibt eine sogenannte Wohlfahrtstheologie, nach welcher es ein Zeichen wahren Glaubens sei, in wahren Gehorsam zu leben und durch irdische Güter gesegnet zu sein, bis zu der Zuspitzung, je wohlhabender du bist, desto mehr glaubst du, oder je mehr du glaubst, desto wohlhabender bist du. Das ist sicherlich nicht das, was wir aus der Schrift wirklich lesen können. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass wir einen liebenden Vater haben, einen wunderbaren Versorger. Auch wir, das Volk Israel und auch wir. Und er beschenkt uns weit über das hinaus, was wir erdenken können und was wir erbitten. Das ist seine Gnade. Alles liegt an Gottes Gnade und nicht an dem Maß unseres Glaubens. Und dann heißt es weiter, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen und die Trümmerstätten sollen aufgebaut werden und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden, heißt es im Hinblick auf Israel. Also da gibt es die bekannte Geschichte von Mark Twain, der hat Ende des 19. Jahrhunderts mal das damalige Palästina, so hieß es ja damals, besucht und hat zu Protokoll gegeben, es sei total öde und unwirklich, kaum ein Baum, kaum ein Mensch zu sehen. Aber wie stellt sich denn Israel heute da dagegen? Darf ich mal fragen, war schon jemand in Israel? Ja, wunderbar. Also dann werdet ihr das nachvollziehen können. Heute gibt es ausgedehnte Wälder und reizvolle Parks und üppige Blütenpracht, gerade nach der Regenzeit, auch jetzt. Wir kommen aus Arata, wo jetzt ganz in unserer Nähe Tulpen mitten in der Wüste aus den Steinen praktisch hervorgesprießt sind. Eine florierende Landwirtschaft gibt es und ansehnliche Städte. Der Herr hat diesem fleißigen und unerschrockenen Volk Israel Gelingen geschenkt, weil er seine Zusage wahrmacht. Ja, gibt es eine Parallele im Leben von Christen? Wir dürfen erleben, dass unser Herr, wenn bei uns etwas oder durch uns etwas zu Bruch gegangen ist, dass er uns beschenken kann und will, uns immer wieder aufrichten wird, wenn wir zu ihm kommen, trösten kann, auferbauen kann. So erleben wir doch unseren Herrn. Welche Perspektive haben wir doch zum Beispiel in den Versen, der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzten im Hause des Herrn werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Also halten wir fest an diesem beschenkenden Herrn, auch in Zeiten, wo wir Trost brauchen, wo wir in Not sind. Er ist der wunderbare Versorger, Tröster, Aufrichter, Wiederhersteller. Auch darin werde ich, spricht der Herr, mich vom Haus Israel bitten lassen, es für sie zu tun. Ich werde sie zahlreich werden lassen an Menschen wie eine Herde. Der Herr lässt sich erbitten. Auch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen. Der Herr lässt sich erbitten. Er will gebeten sein. Und Gott erhört Gebete. Das ist Israel und uns gemeinsam. Auch wir dürfen ihn um Wachstum bitten. Inneres Wachstum ist das Primäre für jeden Einzelnen. Wie ich sagte, so der Herzensfortbildung Gottes. Das äußere, zahlenmäßige Wachstum der Gemeinde dürft ihr erbitten. Aber wir dürfen den Vater im Himmel bitten, dass mehr Menschen in unserer Stadt erreicht werden und den Sohn Davids, den verheißenen Immanuel, aufnehmen als ihren Herrn. Wir dürfen bitten, dass durch Ausbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt noch viele die Botschaft von der Königsherrschaft beherzigen. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, beten wir doch. Und dann heißt es, und ich komme zum Schluss, nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Nicht um euretwillen tue ich es. Das ist das Erstaunliche jetzt. Obwohl doch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sein Volk auf ewig liebt, sagt er, dass er nicht wegen Israel so wunderbar handelt. Er nennt Israel ja mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist. Es geht bei allem um die Ehre seines heiligen Namens. Die soll wiederhergestellt werden. Dein Name werde geheiligt, beten wir ja auch im Vater unser. Das muss also auch zentrales Anliegen unseres Lebenswandels sein. Und ich denke, wenn wir uns klar machen, es geht auch beim Thema Israel primär um den Namen des heiligen Gottes, an den wir glauben, dann fällt auch manches zusammen, was wir vielleicht so an Ärgernissen manchmal aufnehmen. Da gibt es ja so Leute, die werden dann schnell als die Israel-Fans bezeichnet, die haben es immer mit Israel. Naja gut, vielleicht muss man auch solche Leute dulden in der Gemeinde, ist nun mal so. Es geht primär bei allem Einsatz im Gebet oder in praktischer Hilfe oder im Trost oder was auch immer ist, für Israel, es geht primär um die Heiligkeit des Namens Israel, des Gottes Israels. Weil er, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sich in seinem eigenen Namen geknüpft hat an dieses Volk. Ja, der Name Israel, da kommt ja der Name Gottes auch vor. El heißt Gott. Israel, Gott kämpft. Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs will er genannt werden. Das heißt, er will identifiziert werden mit diesem Volk Israel. Ja, sagt der lebendige Gott, ich gehöre zu diesem Volk. Also es geht um die Heiligkeit seines Namens. Wenn wir zurückdenken, welche unfassbare Gnade uns der Herr unzählige Male hat zuteil werden lassen, dann können wir ja auch nur beschämt sein und uns vornehmen, immer wieder neu in unserem Versagen zu ihm zu kommen. Oder heißt es, verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Deswegen denke ich am Schluss die Frage ja, wie reagieren wir jetzt auf das Gehörte? Ich denke, es könnten zwei Dinge sein, die da eine Rolle spielen für dich persönlich. Einerseits kann es hier und da um Buße gehen. Und Buße, wo wir in richtenden Gedanken oder Worten uns über Israel erhoben haben. Und uns geistlich vielleicht besser dünken. Oder Buße, wo wir wenig bekannt haben, mein Gott ist der Gott Israels. Wo wir uns nicht dazu gestellt haben. Oder, dass wir den Namen des heiligen Gottes in unserem Lebenswandel entheiligt haben, entwürdigt haben. Dass wir nicht ein einladendes Zeugnis für andere waren. Solche Dinge mag jeder Einzelne im Stillen oder vielleicht auch, wenn wir gleich Gebetsgemeinschaft haben, hier und da auch laut aussprechen. Und das Zweite könnte, außer Buße, könnte sein, neue staunende Anbetung. Staunende Anbetung, wie unfassbar Gott in einmaliger Weise an Israel gehandelt hat und handeln wird. Wie er trotz des Versagens immer wieder Gnade schenkt an Israel und auch für uns. Oder staunende Anbetung neu, dass wir überhaupt zu seinem erstgeliebten Volk dazukommen durften. Zieh uns nah an dein Herz, zu teilen deinen Schmerz, den du empfindest mit deinem Volk. O welcher Schmerz, Jeschua, wasche unser Herz. Amen.